Amen. So, schön, dass ihr alle da seid, Geschwister. Es ist wunderbar, dass wir diese Zeit hier haben mit Gottes Wort, das uns Kraft ist. Wenn du heute Abend dich arm fühlst, schwach, müde, wie wir das gerade gesungen haben, dann bist du genau richtig hier. Wenn man sich richtig gut fühlt, auch es sei denn, man denkt oder man meint, dass man alles, was man oder da, wo es einem gut geht, dass man das in sich hat oder aus sich heraus hat. Derjenige, der reich ist in diesem Sinne, im Sinne von, ich habe doch alles, das haben wir ja am Sonntag auch gehört, das schöne Gleichnis, was Jesus gesagt hat. Der reiche Kornbauer, der meint, er hat alles und sich nun zurücklehnen kann und sagen kann, Seele, jetzt hast du ausgesorgt, jetzt geht's dir gut. Die falsche Sicherheit. Wisst ihr, ein Mensch, der reich ist, der braucht niemanden. Und weil er niemanden braucht, es sei denn, Gott tut ein großes Wunder, liebt er auch nicht. Er muss nicht vertrauen. Er muss nicht glauben. Nur jemand, der etwas nicht besitzt, jemand, der angewiesen ist auf jemand anders, muss vertrauen. Wenn ich alles in mir selber hätte, wenn ich, ich hätte ein eigenes Auto und hätte meinen eigenen Kartoffelacker und meinen eigenen Goldesel, ne, den, wenn ich den bediene, dann kommt da das Gold raus, gefallen oder was weiß ich. Früher habe ich das so, ne, ich kann mich noch gut dran erinnern, wir sollten mal im Kunstunterricht unser Traumhaus malen. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ja, das ist so ein typisches Dings. Und wisst ihr, dieses Traumhaus, das ist so bezeichnend. Ich habe dieses Traumhaus so gebaut oder gemalt. Erstmal, da waren keine Menschen drauf. Und auch in diesem Traumhaus waren so alle möglichen Luxusmöglichkeiten, was weiß ich, ne, Swimmingpool und alles drum und dran und irgendwie möglichst sich wenig bewegen und so, was man alles so sich überlegt. Möglichst faul, ne, möglichst wenig bewegen und ja, ganz autark sein, ne, auf niemanden angewiesen sein. Ganz für sich alleine sein. Nur machen, was man will. Aber dass jemand, der so reich ist, völlig arm ist, das merkt er oft erst, wenn er tatsächlich über eine längere Zeit da drin gelebt hat und dann tatsächlich keine Beziehung hat, niemanden hat, der ihn braucht und selber irgendwie ein tiefes, leeres Loch hat. Weil das, was in unseren Seelen eigentlich angelegt ist, diese Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, das können uns die Dinge nicht geben. Das können sie uns nicht geben. Das können auch letztendlich Menschen nicht geben, sondern das kann uns Gott nur geben. Und deswegen ist unser ganzes Wesen eigentlich auf den Glauben hin angelegt. Dass wir glauben, dass wir unser Vertrauen setzen in Gott, weil wir hilfsbedürftig sind, weil wir Not haben. Na, selbst wenn ich, na, was weiß ich, mein autarkes Leben führe, ich bin darauf angewiesen, dass das Korn aus der Erde wächst. Und wenn es eine schlechte Ernte gibt, dann habe ich nichts. Habe ich nichts zu beißen. Bin von Gott abhängig in allem, was ich, wenn ich krank werde, na, bin darauf angewiesen, dass dann jemand kommt, der irgendwie weise ist und eine Medizin weiß. Oder dass Gott mich heilt auf übernatürliche Weise. Wenn ich irgendwie, tausend Dinge kann man sich ausdenken, wo ich einfach an meine Grenzen komme als Mensch, wenn ich alleine bin.
Und Gott hat gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Warum nicht? Weil das seinem Wesen entspricht. Gott ist Liebe und Liebe materialisiert sich, verwirklicht sich immer in der Gemeinschaft, im Miteinander, im Geben und Empfangen. Und so ist der Glaube ein Merkmal der Armen. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die, die wissen, dass sie Gott brauchen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Es ist nämlich was ganz, nicht ganz einfach zu erfassendes. Weil wir sind ja reich. In ihm sind wir reich. Obwohl wir nichts haben. Obwohl wir nichts haben, sind wir trotzdem reich. Diese Brüder und Schwestern, die uns hier vorgestellt werden im Hohelied des Glaubens, sind reich, sind unglaublich reich, obwohl sie nichts haben, nichts in dieser Welt haben. Das wurde uns ja auch gesagt über Abraham. Er hat im Glauben dieses Land eben nicht als sein Eigentum proklamiert, wie Gott ihm das gesagt hat, dies ist das Land, das ich dir zeigen will, sondern er hat seine Hoffnung auf dieses zukünftige Land, was Gott ihm noch geben wird. Er wusste, in dieser Welt gibt es nichts, gibt es keinen Schatz, sondern der Schatz ist woanders. Mein Lohn, mein sehr großer Lohn ist Gott. Und jetzt geht es hier um drei Verse, die ich oft so für mich selber, wenn ich dieses Kapitel gelesen habe, habe ich die so ein bisschen drüber gelesen. Ja, okay. Also, und irgendwie bin ich heute aber da hängen geblieben und habe gedacht, wow, da steckt ja doch eigentlich unheimlich viel drin. In Vers 20 geht es weiter. Isaak, der sozusagen die Auferstehung von den Toten am eigenen Leib gleichnishaft erlebt hat. Er war schon so gut wie tot. Er hatte schon den Todesstoß in seinem Herzen, in seiner Seele empfangen. Und dann hat Gott eingegriffen und hat ihn wieder ins Leben gebracht. Und dieser Isaak, als er alt geworden war, hat auch im Glauben gehandelt, sagt uns hier der Hebräerbrief. Und zwar, was hat er gemacht im Glauben? Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Okay, was sagt uns das? Durch den Glauben segnet er Jakob und Esau. Ich habe dann nochmal die Geschichte nachgeschlagen. Ihr kennt die ja auch alle. Welche Situation meint der Schreiber hier? Er meint 1. Mose 27. 1. Mose 27. Ihr kennt die Geschichte. Aber wenn man sich jetzt vor Augen führt, was der Hebräerbriefschreiber dazu sagt, also als ich wirklich darüber nachgedacht habe, da musste ich schmunzeln, da konnte ich eigentlich nur lachen drüber. Was hat denn Isaak gemacht? Er hat Jakob und Esau gesegnet und als er Jakob segnete, glaubte er, dass es Esau wäre. Durch den Glauben hat er Jakob gesegnet. Was ist das für ein Glaube? Das ist doch ein Irrglaube. Das ist doch ein Irrglaube. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir die Geschichte von Isaak lesen, dann finden wir Geschichten oder Situationen, wo ich sagen würde, das wäre die richtige Geschichte, um Isaaks Glauben zu dokumentieren. Mit 40 hat er Rebekka geheiratet. 20 Jahre lang war sie kinderlos geblieben. Was hat Isaak gemacht? Er hat nicht seine Magd genommen, wie Abraham seinen Vater, sondern er hat für seine Frau gebetet. Und Gott hat sein Gebet erhört, nach langer Zeit. Und sie ist schwanger geworden. Wow, das wäre doch die Glaubensgeschichte. Durch den Glauben segnete er Jakob und Esau. Völlig irre. Völlig irre. Wie kommt der da drauf? Okay, also die Situation von Isaak und Jakob und Esau ist folgende.
Isaak ist alt geworden. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Er kann nicht mehr gut gucken. Er empfindet, er spürt, es könnte zu Ende gehen. Ihm geht es nicht gut. Er hat das Empfinden, Mann, ich könnte bald sterben. Dass es tatsächlich dann nicht so eintrifft, sondern er noch ziemlich lange dann auch gelebt hat, ist eine andere Geschichte. Also nicht immer, wenn du dich sterbenskrank fühlst und so fühlst, als ob dein Ende naht, ist es auch wirklich so. Vielleicht hat Gott noch was vor mit dir. Aber Isaak denkt, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich meine Söhne, meine Kinder segnen. Ich muss meinen ältesten Sohn segnen. Das ist das ganze Problem, das ganze Dilemma in Isaaks Familie ist, dass er seinen ältesten Sohn segnen will und ihm den Segen Abrahams weitergeben will. So wie Abraham ihn gesegnet hat, so will er seinen ältesten Sohn, wie das ganz natürlich und normal war, in der damaligen Welt, bis heute hin, seinen Stammhalter segnen. Das ist sein Plan. Das war schon immer sein Plan, weil Esau war sein Stammhalter und sein Liebling, wird uns gesagt. Und deswegen ruft er seinen Ältesten. Er ruft nicht die beiden Söhne, er ruft nicht Jakob, er ruft Esau und will, dass er gesegnet wird. Das Krasse ist, dass hier Jakob dazwischen fummelt, beziehungsweise seine Frau Rebekka fummelt dazwischen und sagt, nee, das muss anders passieren. Rebekka hat auch ihren Liebling, den Jakob. Und den schickt sie dann vor, mit viel Betrügerei und List geschieht es so, dass am Ende Jakob diesen erstgeborenen Segen empfängt. Den Segen Abrahams. Dass er zum Stammhalter wird. Zu dem Stammvater, von dem am Ende dann immer wieder die Rede ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Esaus. Jakob ist es. Gott hat sich in der Schrift immer wieder zu Jakob gestellt. Diesen Betrüger. Warum? Weil er es noch im Mutterleib so bestimmt hat. Blättern wir ein bisschen zurück. In Kapitel 25 wird uns die Geschichte erzählt, wie Rebekka schwanger wurde. Vers 21, Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Sie hatte Zwillinge im Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Es war so heftig. Sie hat gesagt, oh, wäre ich doch bloß nie schwanger geworden. Das ist ja so heftig. Vielleicht denkt Anne gerade ein bisschen so. Der ist so schlecht die ganze Zeit. Nein, natürlich preist sie den Herrn. Wir preisen alle den Herrn mit ihr zusammen. Aber sie war echt geplagt. Und sie hat das nicht verstanden. Und was hat sie gemacht? Sie hat Gott gefragt. Hey, wenn du irgendeine Frage hast, wenn dich irgendwas beschäftigt, irgendwas belastet, dann geh doch zu Gott. Gott hat Antworten. Warte einfach auf ihn. Vielleicht gibt er dir die Antwort nicht zack auf gleich. Aber ich glaube, dass Gott uns nicht zappeln lässt, dass Gott uns nicht in der Luft hängt. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Wenn du ein Problem hast, wenn du eine Frage hast, geh zum Herrn, frag ihn. Und er wird die Antwort geben. Er gibt Rebekka Antwort. Er sagt, ja, das ist, hier stecken zwei Nationen in dir. Er gibt ihr eine Prophetie, dieser Frau, die da so leidet. Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat es hier festgelegt. Er hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jüngere wird der Gesegnete sein, der Gesegnete des Herrn. Rebekka wusste das. Und ich glaube, ich bin mir sicher, es wird hier zwar nicht berichtet, aber ich bin mir sicher, dass Rebekka das auch Jakob gesagt hat.
gerade in dieser Konkurrenzsituation, die dann entstanden ist, na, Papas Liebling, Mamas Liebling, hat sie bestimmt Isaac immer mal wieder aufs Butterbrot geschmiert. Aber Jakob, der ist der Gesegnete des Herrn. Das hat Gott mir gesagt. Hat Isaac immer gedacht, ja, Frauen, die haben keine Ahnung von Gott. Zu Frauen spricht Gott noch nicht. Spricht nur zu Männern. Keine Ahnung. Das ist, ja, ihr könnt euch das vorstellen. Vielleicht ist Isaac auch ganz anders drauf gewesen, nicht so wie ich. Sie hatten ihre Vorlieben. Und ich glaube, dass die Vorliebe Rebekkas Jakob hing nicht nur mit seiner Art zusammen, sondern auch mit dem Wissen darum, was Gott eigentlich über diese beiden Jungs zu ihr gesagt hatte. Und dass Isaak hier ganz bewusst seinen ältesten Sohn, er stellt sich mit aller Macht gegen diese Intrige, gegen dieses seiner Frau, die alles irgendwie manipulieren will und irgendwie in die Richtung. Nein, es läuft so, wie ich das will, weil ich bin der Herr im Hause. Und das ist mein Stammhalter und den segne ich. Du kannst mir gar nichts sagen. Und so wird er übers Ohr gehauen. Von vorne bis hinten. Von Jakob, von Rebekka, aber letztlich auch von Gott. Gott lässt diese ganze Situation zu und gebraucht sie. Er nimmt diesen Segen am Ende. Jakob wird betrogen von seinem Sohn, er gibt sich als Esau aus und dann kommt der Segen in Vers 27 von Kapitel 27, da trat er heran und küsste ihn und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter, die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Dieser Hinweis auf die Söhne deiner Mutter ist auch. Das, es hätte nur noch gefehlt, dass er Jakob sagt. Mit vollem Herzen spricht Isaak diesen Segen Esau zu. Im Glauben segnet er Esau und dabei segnet er Jakob. Entgegen seines eigenen Willens und seiner eigenen Überzeugung segnet er Jakob. Und was tut er? Er tut den Willen Gottes. Der Wille Gottes war, dass Isaak seinen Sohn Jakob segnet. Das war der Wille Gottes. Isaak tut nicht das, was Gott will. Aber was steht in den Sprüchen 16, Vers 9? Auf poetisches Deutsch übersetzt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch denkt sich in seinem Herzen Pläne aus und Gott führt das Ganze. Und ich glaube, das ist hier eine Geschichte, die uns Mut machen muss. Wenn wir das im Hebräerbrief lesen, dass Isaak Esau und Jakob gesegnet hat im Glauben. Er hat einen riesengroßen Fehler gemacht und das wird uns als Glaubenszeugnis hingestellt. Da kann man nur sagen, also da kann ich doch ganz entspannt und locker sein, oder? Selbst wenn ich den größten Fehler mache, kann Gott es noch zum Segen gebrauchen und kann mich zum Zeugnis machen für andere. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ich perfekt bin. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ich alles richtig mache, dass ich den vollen Durchcheck und den vollen Durchblick habe. Er ist noch nicht mal darauf angewiesen, dass ich ihm in allen Dingen gehorsam bin. Ich meine, das, was wir bei Isaak sehen, ist, dass er hier voll vorgeführt wird in dieser Situation. Und ich glaube, du und ich, wir wollen das nicht. Wir wollen nie so in so eine Situation kommen, wo Gott uns so vorführt. Weil das passiert dann nämlich. Es geschah, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, mein Vater, richte sich auf und esse von dem Wildbrett seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Da sagte sein Vater Isaak zu ihm, wer bist du? Er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen. Das ging ihm durch und durch. Wisst ihr, was ihm durchging, war, Gott hat seine Pläne zerschlagen. In einem Augenblick war plötzlich ihm klar, ich habe gedacht, ich mache das, ich regel das Ganze so, wie ich das will. Aber Gott ist größer. Gott hat mich hier überwunden. Und wisst ihr, das, ich glaube, dass das ein Zeugnis ist, wirklich auch ein gutes Zeugnis, wie er jetzt damit umgeht. Er lehnt sich nicht weiter gegen Gott auf, sondern er nimmt das an, er akzeptiert das, auch wenn es ihm sehr großen Schmerz bereitet. Er akzeptiert es. Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben. Isaak stellt sich zu dem Segen, den er gegeben hat. Er weiß letztendlich, ich weiß noch nicht mal, wer es war, aber letztendlich hat Gott hier seine Hand im Spiel und ich muss es einfach so geschehen lassen. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich auch! Segne auch mich, mein Vater! Er aber sagte, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagt er, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Und er sagte, hast du mir keinen Segen aufbehalten? Da antwortete Isaak und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Okay. Also, er segnet hier beide und er tut das in prophetischer Weise. Und das, worum es natürlich dem Hebräerbrief geht, auch in den folgenden Versen, ist, dass Isaak und dann auch Jakob im Glauben gesegnet, ihre Nachkommen gesegnet haben. Was das bedeutet, darauf gehen wir gleich ein. Wichtig ist erstmal zu sehen, Isaak nimmt das Gericht Gottes über seine Pläne an. Er sieht, okay, Gott hat es so gemacht und ich muss es jetzt so lassen, weil, und ich bin davon überzeugt, dass ihm klar wurde, Gott hat schon damals gesprochen, dass Jakob über Esau herrschen wird und ich kann es nicht verändern. Gottes Wille geschieht. Er sagt hier, dein Wille geschehe, Herr, und nicht mein Wille. Er nimmt es letztendlich an. Und das wird auch deutlich dann in Kapitel 28, wo Jakob sich verabschiedet und abhaut, weil Esau zornig ist und Rache nehmen will und dann auch noch irgendwie heidnische Töchter heiratet und letztendlich Isaak eben nicht auch Rachegefühle gegen Jakob hat, sondern das Urteil Gottes annimmt. In Kapitel 28 dann sagt, da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Diesmal im vollen Bewusstsein. Ganz klar, das ist Jakob und ihn segne ich. Ihm gebührt dieser Segen. Gott will es so. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanans. Mache dich auf, gehe nach Padan Aram zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, denn damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Hier ist erst ganz deutlich eigentlich der Segen Abrahams weitergegeben an Jakob. Und Isaak hat es gemerkt, er ist der Gesegnete, ihm muss ich segnen, auch wenn mir das nicht gefällt. Und das ist auch natürlich ein Teil seines Glaubenszeugnisses, dass er letztendlich bei allem Widerstreben, bei allen Plänen, die er gemacht hat und allem, wo er sich dagegen gesträubt hat, dennoch am Ende Gott hat sein lassen, ihn als den Allmächtigen anerkannt hat, sich vor ihm gebeugt hat und ihm gehorsam war und den Segen Abrahams an Jakob weitergegeben hat. Springen wir mal zurück zu Hebräerbrief. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Auch eine interessante Geschichte. Auch hier geht es um eine Vertauschung. Diesmal ist nicht der Segnende, der sozusagen unbewusst vertauscht, sondern ganz bewusst vertauscht. Als nämlich Josef seine beiden Söhne zu ihm brachte, hat er sie genau so gebracht, dass er den Ältesten von den beiden, Manasse, auf die linke Seite gepackt hat, Ephraim auf die rechte Seite, sodass Jakob, der auch schon blind war, wie sein Vater, als er sie gesegnet hat, na, schön dem Manasse die rechte Hand und dem Ephraim die linke Hand auflegt. Und damit deutlich wird, der Erstgeborene bekommt mit der rechten Hand den größeren Segen. Was macht Jakob? Und segnet über Kreuz. Durchkreuzt alle weltlichen Machtansprüche. Das ist es. Wir haben das immer wieder in der Bibel, dass der Ältere verworfen wird und der Jüngere hochgehoben wird. Schon hier in der Glaubensgeschichte Kain und Abel. Kain ist der Ältere, Abel der Jüngere. Kain ist der Fleischliche, Abel der Geistliche. Jakob und Esau. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Manasse und Ephraim. Durchkreuzt wird die weltliche Logik. Derjenige, der Besitz hat in dieser Welt, der einen Anspruch auf Macht und Geltung hat in dieser Welt, dessen Ansprüche werden durchkreuzt. Und stattdessen wird der Schwache, der Geringe, hochgehoben, erhöht. Gott demütigt den, der hochmütig ist, und erhöht den, der niedrig ist. Das ist sein Wirken. Er stellt die Welt auf den Kopf, wie wir es vorhin gesungen haben. Es ist auch eine geistliche Tatsache. Dadurch wird eine geistliche Tatsache deutlich. In 1. Korinther 15 wird uns gesagt, der erste Mensch, der Adam, das ist der irdische, und der zweite Mensch, der letzte Mensch, das ist der geistliche Adam, das ist Christus. Wir haben das Bild des Irdischen getragen, wir werden das Bild des Geistlichen, des Himmlischen tragen. Und so ist das auch im Hebräerbrief. Hier wird immer gegenübergestellt, der erste Bund, der zweite Bund. Und der zweite Bund überragt den ersten. So auch hier. Im Glauben, das heißt, das, was Gott in uns wirkt, diesen Glauben, führt uns dazu, die Welt und ihre Ansprüche zu durchkreuzen. Was ganz Verrücktes zu machen. Den Jüngeren als den Älteren zu segnen, wie Jakob das hier tut. anbetend. Er betet an und segnet die Söhne Josefs. Er betet Gott an und segnet. Und das ist auch eine Tat des Glaubens. Segnen ist, dass ich jemandem sage, Gott beschütze dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig, er schenke dir seinen Frieden. So segnen wir. Gott segne dich. Wir sprechen das aus. Und wenn wir das aussprechen und nicht glauben, dass Gott das dann auch tut, was wir sagen, dann sprechen wir doch in den Wind. Dann ist das doch nutzlos, was wir da sagen. Dass wir segnen können, ist das hat schon fast, also wenn man es falsch interpretiert, hat das Segnen irgendwie eine sehr große Verwandtschaft zu Magie. Wir sprechen sozusagen etwas, was nicht ist, aus und es geschieht. Aber da es hier nicht um Magie geht, sondern um wahren Glauben, ist hier eine Instanz dazwischen geschaltet, das ist Gott. Wir sprechen nicht etwas in Existenz für jemanden anders, sondern wir sprechen es aus und überlassen es Gott, das zu tun. Gott gebe dir Frieden. Gott segne dich. Der Herr segne dich. Nicht wir können irgendwem etwas vermitteln, sondern nur Gott kann es tun. Aber Gott gibt uns die Vollmacht und auch den Auftrag zu segnen. Nicht nur zu bitten für jemanden und das Versprechen, unser Gebet zu erhören, sondern tatsächlich jemandem Segen zuzusprechen, sodass sein Herz, seine Seele, sein Leib gesegnet werden. Wir legen Hände auf. Das sind alles Dinge, die gehen sozusagen in einen Bereich rein, wo wir manchmal sagen, das wird gefährlich. Aber wir sollten uns davon nicht abschrecken lassen. Da von den Missbräuchen, die Menschen damit treiben, wo sie letztendlich gute göttliche Aufträge, göttliche Gaben, göttliche Handlungen, die Gott uns aufträgt, missbrauchen für eigene Zwecke, um eigene Macht zu dokumentieren, um Magie zu betreiben. Wir sehen das ganz deutlich in der Apostelgeschichte in Samaria, wo wir diesen Zauberer Simon haben, der die große Kraft Gottes genannt wurde und irgendwie großartige Dinge getan hat. Aber letztendlich ging es ihm um seine Machtposition. Und als er dann gläubig geworden war, war er eigentlich noch nicht richtig bekehrt. Er hat sich zwar äußerlich bekehrt, aber in seinem Herzen war immer noch dieses Streben nach Macht und Einfluss und Geltung, dass er in den Mittelpunkt kommt. Und hat sich ausgestreckt und hat gesagt, ich will das auch, diese Fähigkeit, Menschen die Hände aufzulegen und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Ich will auch. Er hat immer noch in magischen Strukturen gedacht. Wisst ihr? Nicht in der Abhängigkeit zu Gott. Und in der totalen Abhängigkeit zu Gott kann ich volles Vertrauen haben, im Glauben zu segnen. Im Vertrauen. Durch den Glauben kann ich segnen. Kann ich jemandem die Hände auflegen und sagen, der Herr segne dich. Und kann im Glauben das tun, weil ich weiß, ja, Gott wird es tun. Gott wird es tun. Aber nicht, weil ich so toll segne, weil ich die richtigen Worte spreche, weil ich an der richtigen Stelle die Hand auflege oder so, sondern weil Gott es mir aufgetragen hat und ich tue es einfach. Wir sind berufen zu segnen. Durch Glauben segnete Isaak, durch Glauben segnete Jakob. Sterbend, sie haben an ihrem Sterbebett gesegnet. Das ist ja so ein typischer Segen. Ich meine, kannst du dir was Besseres vorstellen, wenn es wirklich ans Sterben geht? Ne? Ich meine, keiner von uns sitzt hier und sagt vielleicht, ich möchte gerne sterben. Also wir wollen gerne beim Herrn sein. Das wollen wir, denke ich, alle. Aber Sterben an sich, dieser Prozess, ne, mit Schmerzen verbunden und allem drum und dran, nee, nicht so gerne. Aber wenn ich mir aussuchen darf, wie ich sterbe, dann möchte ich gerne alt und lebenssatt und mit Frieden, ganz viel Frieden, Gottes Frieden, in meinem Bett liegen, um mich herum meine ganze Familie, Dann singen wir noch ein schönes Lied zu Gottes Ehre. Und dann segne ich meine Kinder und gebe ihnen noch einen ganz wichtigen Rat für ihr Leben mit oder einen besonderen Segen, wie das eben Jakob und auch Mose gemacht haben und so. Ne? Ich segne sie nochmal. Ne? Das ist so ein, ich gebe ihnen nochmal alles mit in dieser Welt, in dem Weg, den sie in dieser Welt geben, was ich habe, bevor ich jetzt diese Welt verlasse. Deswegen segnen wir einander, wenn wir uns verabschieden. Ne? Wir wollen den anderen dem Schutz Gottes überlassen, weil wir ihn nicht mehr schützen können, weil wir ihm nicht mehr Gutes tun können. Wollen wir aber, dass er im Segen Gottes geht. Das wollen wir, das wünschen wir uns. Danach sehen wir uns. Und deswegen ist es ein Akt des Glaubens. Ich lasse denjenigen los, den ich da segne, überlasse ihn Gott. Ich vertraue Gott. Es ist ein Akt des Vertrauens. Wenn ich jemanden segne, lasse ich ihn los in die Hände Gottes. Und weiß, Gott wird gut mit ihm umgehen. Gott wird ihm Gutes tun. Er wird ihn segnen. Ich kann Gott vertrauen. So kann ich diese Welt verlassen in Frieden, weil ich weiß, Gott bleibt bei ihnen und segnet sie. Das braucht viel Glaube. Nicht daran zu zweifeln, sondern zu wissen, Gott wird sich kümmern um meine Kinder. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Wieder das Sterben. Und hier wieder dieser Hinweis darauf, dass der Sterbende vielleicht am ehesten auch schon so etwas wie eine prophetische Gabe hat. Also bei diesen drei sehen wir das. Gerade bei Jakob, aber auch bei Josef sehen wir die prophetische Gabe, die dann auch gerade im Sterben wirksam wird. Na, der Sterbende bekommt nochmal Licht von Gott und er kann nochmal hineinsprechen in das Leben eines Menschen. Und das wirkt. Na, seine letzten Worte an mich. Und Josef hatte von diesem Auszug aus Ägypten gehört. Von Abraham wurde das schon gesagt, dass sie eines Tages ausziehen werden aus Ägypten. Und so wussten sie, die Nachfahren Abrahams wussten, wir werden ausziehen aus Ägypten. Und Josef hat sozusagen gesagt, das wird kommen. Und damit ihr wirklich daran glaubt, so wie ich daran glaube, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird, wenn ich nicht mehr da bin, nehmt meine Gebeine mit. Das erlege ich euch auf. Wenn ein Toter oder ein Sterbender einen Auftrag gibt, dann fühlt man sich intensiv daran gebunden. Das war sein letzter Wille. Das muss ich tun. Und das hat Josef ganz gezielt gemacht, um die Israeliten daran zu erinnern, ihr werdet von hier ausziehen. Ihr werdet von hier ausziehen. Nehmt meine Gebeine, bewahrt sie auf und dann werdet ihr sie mitnehmen. Das soll für euch eine ständige Erinnerung sein daran, dass Gott zu seiner Zusage steht. Er wird treu sein. Durch den Glauben hat er diese Anordnung getroffen. Und alle drei haben hier gesegnet oder Josef diese Anordnung getroffen und sie sind alle darüber gestorben und haben die Verheißung nicht erlebt, haben nicht das, was sie geglaubt haben, erlebt. Sie haben es im Glauben getan über etwas, was sie nicht gesehen haben, was sie auch nie in irdischen Zusammenhängen gesehen haben danach auch, dass es eingetroffen ist. Sie wussten auch, ich werde das nicht mehr sehen. Und dennoch haben sie Segen investiert, haben sie prophetische Gabe investiert, obwohl sie wussten, ich werde die Früchte nicht ernten. Das macht der Glaube. Der lässt uns über uns hinauswachsen, dass wir nicht danach fragen, was habe ich davon am Ende? Was werde ich davon haben? Sondern einfach Gott zu vertrauen und investieren, hineingeben, Liebe geben, das, was Gott mir gegeben hat. Ich gebe es hinein in diese Welt, ich gebe es hinein in die Menschen, die mir anvertraut sind. Und Gott wird das machen, was er mir zugesagt hat. Ich werde es nicht mitkriegen, aber das ist auch egal, weil ich Gott vertraue. Er wird es trotzdem machen, auch wenn ich es nicht sehe. Das ist wahrer Glaube.
Das ist der Glaube, den Gott in dich und in mich hineingepflanzt hat, dieses kleine Senfkorn, was sich entfalten will. Damit auch wir dementsprechend handeln. Damit wir nicht darauf sehen, was haben wir davon. Damit wir nicht nach der Logik dieser Welt agieren, sondern sie durchkreuzen. Dass wir Hoffnung haben, dass Gott auch da, wo wir Fehler machen, wird er sich zu uns stellen und wird uns gebrauchen. Selbst da, wo ich Fehler mache, gebraucht er mich zum Segen. Wo ich meine, dass ich völlig versagt habe, kann er Segen daraus entstehen lassen. Und wenn ich das im Glauben annehme, dann wird es geschehen. Wenn ich natürlich daran festhänge und sage, okay, mein Versagen, das ist so groß, da kann Gott doch gar nichts draus machen. Sage ich dir, nein. Hab doch Vertrauen. Selbst da, wo du versagt hast, kann Gott noch was Gutes draus machen. In dem Moment, wo du das im Glauben annimmst, verändert sich alles. Für Isaak hat sich alles verändert, in dem Moment, wo er Gott zugestimmt hat und gesagt hat, ja, du hast recht. Es war richtig, Jakob zu segnen. Und ich bestätige das. Ich bleibe dabei. Aber er hat sich nicht gegrämt über seinen Fehler, den er begangen hat. Oh, was habe ich für einen schlimmen Fehler begangen. Er konnte das loslassen. Jesus hat all dein Versagen am Kreuz getragen. Du brauchst dich nicht irgendwie ständig darum zu drehen und zu kreisen, sondern du kannst es am Kreuz lassen und weitergehen. Und vertrauen, dass Gott letztendlich auch aus deinem Versagen immer noch aus deiner Scheiße Dünger macht. Ja? Dünger macht. Ist auch noch besser. Das ist doch logischer. Ja? Lass dich ermutigen, Gott zu vertrauen. Lass dich ermutigen, diesen Weg der Glaubensväter zu gehen, zu segnen. Auch da, wo du nichts empfängst, wo du nichts zurückempfängst. Zu segnen, dem Herrn die Ehre zu geben. Diejenigen, die dir anvertraut sind, ihm immer wieder zu überlassen. Nicht zu meinen, du musst alles selber irgendwie regeln und in den Griff kriegen. Gott macht das. Gott wirkt, Gott handelt, Gott macht sein Versprechen auch wahr. Er steht zu seinen Verheißungen. Das haben unsere Glaubensväter geglaubt und konnten dadurch segnen und prophezeien und ermutigen über ihren Tod hinaus. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir ein Segen sein können in dieser Welt über den Tod hinaus. Danke, Jesus, dafür, dass du, obwohl du gestorben bist, Herr, du bist auferstanden und du lebst. Und auch wenn du persönlich nicht sichtbar unter uns bist, so ist dein Geist gegenwärtig und wirkt unter uns. Und wir preisen dich, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass wir glauben und vertrauen können. Der Geist, der in unserem Geist bezeugt, dass wir deine Kinder sind, dass du unser Papa bist und dass du treu bist, dass du das hältst, was du versprichst, dass wir dir vertrauen können, unser eigenes Leben und auch das Leben unserer Kinder, unserer Menschen, die wir uns anvertraut sind, denen, die uns nahestehen. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir diese Gabe von dir empfangen haben. Wir wollen, dass diese Gabe sich entfaltet, dass sie immer größer wird, dass wir nicht von Isaaks Engstirnigkeit getrieben sind, sondern dass wir, ja, dir vertrauen können, auch in dem, was du uns gebietest, wo du Dinge sagst oder tust, die uns gegen Strich gehen, Jesus. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen und dir gehorsam zu sein. Und da, wo wir gefallen sind, Jesus, wo wir bockig waren, wo wir das nicht annehmen können, was du für uns hast, Jesus, da bitten wir dich, dass du uns reinigst, uns hilfst, Jesus, dass wir das annehmen können und dass wir auch unser Versagen loslassen können, dass wir nicht darum kreisen ständig, sondern deine Vergebung und Gnade annehmen können. Herr, erbarme dich unser, wir sind schwach, aber du bist stark und darum geht es im Glauben. Jesus, wir sind schwach, aber wir haben einen starken Gott und wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen.